das ist ja alles jetzt für mich sehr schön klingende Zukunftsmusik, weil je mehr Automatisierung, desto weniger muss ich arbeiten und krieg vielleicht was davon ab und kann den ganzen Tag Serien gucken oder irgendwas anderes machen.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben mit Alex und Christoph Bechtel.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Family Affairs. Liebe, Freundschaft und das Leben, das sind die Themen unseres Podcasts. Aber heute, Christoph, geht es um was noch viel Schöneres als alles das.
Nämlich es geht um den schnöden Mammon.
Um Kohle, Geld.
Mammon ist ein biblisches Wort, ich glaube sogar aus dem Aramäischen, und es heißt
mein Bruder, der alte Klugscheißer.
Besitz. Ah. Ich habe in der Bibelstunde immer aufgepasst.
Ja, genau.
Nein, und das ist ja auch etwas, das man nicht unterschätzen sollte, wenn man Freundschaft, Liebe etc.
haben möchte. Wird bezahlt.
Can't buy me love.
Ja, genau.
Yes, you can.
Und schnöde, das habe ich nämlich gegoogelt, das wusste ich auch nicht, Christoph, heißt nichtswürdig, erbärmlich, verachtenswert. Meine Güte.
Ja, wahrscheinlich galt damals eben, dass der irdische Reichtum nicht so viel wert ist wie der
heute.
Reichtum im Himmel.
Wie uns die Geissens immer bei RTL 2 klar machen wollen.
Wahrscheinlich.
Ich brauche mehr Geld.
Ich brauche mehr Geld, ich habe nicht mehr so viel.
Aber ich kenne den Ausdruck schnöder Mammon theoretisch wirklich von Donald Duck. Tick, Trick und Track.
Ja, Dagobert Duck.
Tick, Trick und Track oder Dagobert Duck haben das immer gesagt.
Geldspeicher.
So, aber jetzt wollen wir uns nicht verlieren in den alten Comics. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück auf unsere Jugend. Wir sprechen also heute über Finanzen und Geldanlagen und wir freuen uns sehr. Wir haben einen ganz tollen Gast da. Danke, dass du Zeit hast. Moritz Biel aus Köln. Du arbeitest eigentlich in der IT-Welt, aber beschäftigst dich persönlich, das ist dein Hobby, kann man sagen, ein gutes Hobby.
Ein gutes Hobby.
Mit Geld und Finanzen. Wie kamst du dazu, lieber Moritz? Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf bei euch. Ich bin in der Telekom groß geworden beruflich, habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe dort in der Innovationsabteilung gearbeitet. Und da habe ich dann über alle möglichen neuen Technologien auch immer wieder Vorträge hören dürfen. Und ein Thema, was sehr spannend war, war eben das Thema Ethereum. Ja, also da sind wir direkt bei Kryptowährungen.
Mein Lieblingsthema. Keine Ahnung.
Aber Bitcoin hast du schon mal gehört, ne? Also Bitcoin gibt's ja schon sehr viel länger als sozusagen abstrakte Währung und irgendwann kam dann im Zuge dieser Technologie, Blockchain, was dahinter steht, immer neue Kryptowährungen auf und so die erfolgsversprechendste war eigentlich Ethereum. Und über diese Innovationsthematiken dort habe ich das eben mal in einem Vortrag gehört, wirklich einen ganzen Tag lang und da ging's drum, Ethereum ist eben in der Lage, über sogenannte Smart Contracts auch automatisierte Bezahlungsvorgänge ablaufen zu lassen. Also sprich in der Welt von Computern, Robotern, die miteinander interagieren können, die über Smart Contracts auch Business untereinander machen, automatisiert.
Also
da braucht gar keine in der Praxis dann später in der höchsten Stufe gar keine Interaktion mehr vorzukommen zwischen Mensch und Maschine, sondern die Maschinen würden sich dann quasi selbst bezahlen.
Absolut richtig, ne? Absolut richtig. Und das Absurde daran oder das Witzige, ist natürlich dieses Geld, was diese einzelnen Akteure dann zum Beispiel eine Drohne, kann man sich vorstellen, verdienen kann, verdienen sie auf ihrem eigenen Konto mit dem eigenen privaten Schlüssel.
Aha. Aber was machen die denn dann damit, die Drohnen? Gehen die das selbst raus? Genau.
Grundsätzlich erstmal gehören die natürlich irgendwem, der hat dann diesen privaten Schlüssel und die Drohne kann dann zum Beispiel eine Postdrohne sein, die rumfliegt, die wird irgendwo gewartet, aufgeladen, das kostet ein bisschen was, dafür bezahlt sie per Smart Contract von alleine, dann fliegt sie weiter, liefert ihre Sachen aus, verdient dabei und so macht sie das im Kreis immer weiter.
Krass.
Und wenn der Besitzer aber diesen privaten Schlüssel verliert, dann kommt da keiner mehr dran.
Ja.
Und dann kann es sozusagen sein, dass die Drohne immer weitermacht und immer reicher wird, aber keiner kommt an das Geld dran.
Das hört sich an wie so eine Geschichte von dem einen Engländer, der seinen Bitcoin-Vorrat auf einer Festplatte hatte vor vielen Jahren, als die noch nichts wert waren, also gar nichts wert waren, ganz am Anfang. Und dann hat er doch seinen Computer entsorgen wollen, weil er alt war und hatte vergessen, dass er eben noch diese gespeicherten Bitcoin mit dem Passwort da drauf hatte auf der Festplatte. Und dann war das ist das alles auf der Müllkippe gelandet, im Westen von England. Und er ist immer noch seit Jahren, glaube ich, vor Gericht und will erstreiten, dass er mit einer Firma nach seinem Computer graben darf, weil das theoretisch, also technisch, wohl noch zu sichern wäre, wenn man dann irgendwie mit irgendwelchen technischen Tricks die Festplatte wieder ans Laufen kriegt, wenn die noch da ist.
Also ich muss sagen, ich finde das total krass.
Da weiß
ich
nicht, wie viele Millionen drauf. Aber das ist ja alles jetzt für mich sehr schön klingende Zukunftsmusik, weil je mehr Automatisierung, desto weniger muss ich arbeiten und krieg vielleicht was davon ab und kann den ganzen Tag Serien gucken oder irgendwas anderes machen. Wir wollen aber jetzt erstmal darüber sprechen, wie wir klassisch mit Geld aufgewachsen sind, mit der Handhabung von Geld, der Finanzierung von Dingen und wie auch Moritz' Meinung nach heutzutage es um das Wissen der Leute bestellt ist, die mit Geld umgehen, ob sich das über die Jahre, Jahrzehnte verbessert hat, ob die vernünftiger mit dem Geld umgehen oder nicht.
Und wie Moritz mir helfen kann, mein Geld zu vermehren.
Wir kaufen eine Drohne.
Was war dein erstes Geld, was du verdient hast, Moritz?
Oh, das ist eine
gute Frage.
Gute Frage, klassische Frage. Geld hat bei mir nicht so die Rolle gespielt in der Jugend. Also ich habe von meinen Eltern Taschengeld bekommen.
Wie viel?
Das weiß ich auch nicht mehr. Also ich würde mal sagen, durchschnittlich viel, aber ausreichend für das, was ich so brauchte. Und während viele andere meiner Klassenkameraden früh arbeiten gegangen sind, um sich mehr leisten zu können, hatte ich immer das Gefühl, ich nutze eigentlich lieber meine Freizeit und dann komme ich nicht in den Kreislauf rein. Also ich muss nicht abends arbeiten in der Kneipe, um mir dann die Zigaretten leisten zu können, die ich brauche, um wach zu bleiben.
Gar nicht mal so doof.
Ja, ja.
Das ist ein guter Gedanke.
Aber ja, natürlich stimmt. Ist nicht jeder in dieser glücklichen Lage. Ne? Also ich glaube, ich habe gar kein Taschengeld bekommen. Unsere Jugend war ja und
doch,
Kindheit
chaotisch. Ja, war sehr chaotisch. Wir haben als kleine Kinder, als unser Vater noch lebte, der ist ja schon vor 40 Jahren gestorben, hatten wir ein Taschengeldbuch und da haben wir dann, weiß ich nicht, 2-3 Mark die Woche bekommen. Und manchmal hatte aufgrund der Umstände unser Vater vergessen, uns das Taschengeld zu geben. Dann hat er die Wochen nachgeholt. Und dann hatten wir auf einmal, weiß ich nicht, 10 Mark, 12 Mark. Damals gab es ja noch die D-Mark. Und das war unser erster Geld. Und der hat das sehr akribisch in diesem Buch, das wir wahrscheinlich irgendwo noch im Keller haben, festgehalten. Und ich für mich weiß ganz genau, dass ich immer Nachhilfe gegeben habe. Meistens in Latein.
Mir. Ohne Geld. Ohne Geld eben,
da gab es dann kein Geld für. Ja.
Und Alexandra, wenn ich das so sagen darf, hat relativ früh, da war ich auch ganz fasziniert, weil die Alexandra mit 15, 16 Jahren schon angefangen hat zu kellnern. Da war die auf einmal, stand die vor mir in so einer Kellneruniform. Mit 15 oder wann man das durfte, mit 14, 15, 16.
Ich habe nur gesagt, dass ich Kellner
war. Nein. Du bist ja dann in die Hillner Stadthalle gegangen und hast dann da gekellnert und hast dann dein erstes Geld verdient. Das fand ich total bewundernswert. Vor allen Dingen, weil sie mir das vorher gar nicht, weil man wusste sie ja auch nicht, aber sie hat mir das nicht gesagt. Und ich fand das total toll.
Und ich habe alles gespart, Moritz, und ich habe es auf ein Sparbuch getan.
Sehr gut.
Ja, sehr gut. Ich glaube, damals gab es noch zwar auch wenig Zinsen, aber wenn, ich meine, du hast ja selber Kinder, wenn die jetzt sich heute 100 Euro zusammenarbeiten würden, was würdest du denen sagen, wie sollen sie es anlegen? Also wie fängt man denn an, Geld anzulegen?
Und was ist der Grund? Außer meistens, du hast es richtig gesagt, fällt mir gerade ein, man möchte sich später etwas leisten können.
Das ist der eine Grund, dass man sich was leisten möchte natürlich und der andere Grund ist natürlich, dass man auch möchte, dass der Wert erstmal erhalten bleibt oder vielleicht zunimmt. Ne? Also wir haben ja die Inflation und insofern, wie ja viele auch so schön immer sagen, sie stecken das Geld unter das Kopfkissen, das kann man natürlich machen, aber dann wird das sukzessive weniger. Also insofern muss man natürlich irgendetwas tun, anlegen, um mehr draus zu machen, um überhaupt erstmal diesen Wert zu erhalten.
Weil sonst die Kaufkraft des Geldes sinkt.
Aber nochmal, was macht ein Kind oder ein Jugendlicher mit 100 Euro? Oder sagst du, das ist zu wenig? Wie viel Geld braucht man denn überhaupt, um irgendwas anzusparen? Und wann fängt man am besten an?
Also dann würde ich mal jetzt so das klassische Wissen zitieren, was im Moment so Mainstream ist, würde ich sagen, vielleicht. Also man sollte in ein ETF investieren. Das ist eine relativ sichere Sache. Und was natürlich wichtig ist, dass man regelmäßig einzahlt. Das ist überhaupt das A und O.
ETF sind Aktien, richtig?
Ja, das sind Aktienfonds. Also das ist eine sozusagen... da wird ein Aktienindex, irgendein Indiz, wie jetzt zum Beispiel der DAX oder auch größere Märkte, werden abgebildet 1:1 und dann wird praktisch über das Geld, was man einzahlt, gleichmäßig in diese Werte investiert.
Wer investiert denn da rein?
Alle möglichen Akteure, also
Privatpersonen. Wo mache ich ein ETF?
Ach so, wo man das kaufen kann.
Okay, das kannst du eigentlich bei jeder Moritz. Bank machen. Nee, bei mir nicht, bei jeder Bank, überall.
Überweisen Sie ich mir jeden Monat 500 Euro.
Ja, nee, das kann man überall machen. Aber ist sozusagen der Unterschied zum Berater, der dir irgendeinen Fonds oder dich generell sozusagen für dich das Geld anlegt und dann dafür natürlich eine Gebühr nimmt und man hoffen muss, dass er richtig liegt und gibt eben auch diesen schönen, dieses schöne Bild, dass ein Affe, der irgendwo auf eine Dartscheibe wirft, wo zufällige Aktienwerte liegen, ein besseres Ergebnis hat als der durchschnittliche
Aktieninvestor.
Das ist interessant.
Ja, und tatsächlich ist es so, dass eben diese Indizes, die diesen ETFs zugrunde liegen, von den meisten der aktiv Investierenden nicht geschlagen werden. Ja, also es gibt nur ganz wenige, nochmal anders ausgedrückt, denen es wirklich gelingt, durch bewusstes Investieren mehr rauszuholen, als der Durchschnitt dieser Indizes macht.
Also von allen Aktien, die zum Beispiel im DAX sind.
Wie Christoph übersetzt mir schon, weil er genau weiß an meinem leeren Blick, dass ich nichts verstehe.
Give me all deswegen bin ich auch nicht reich.
Verstehe nichts.
Genau. Nee, und deswegen ist sozusagen die größtmögliche Sicherheit, die man da haben kann, ist so ein MSCI World, nennt er sich, also der praktisch die Wirtschaft der gesamten Welt abbildet, die sich ja immer weiterentwickelt und aus diesen Indizes fallen auch immer die schlechteren raus, also da wird auch immer mal sortiert und dann kommen wieder bessere rein, das heißt, da hat man auch diese Garantie, dass eben wirklich es immer irgendwie mehr oder weniger die Besten des Markets sind, die da drin sind.
Das sind ja jetzt Aktien, die da abgebildet werden, also Anteile an Unternehmen, aber früher, als das Zinsniveau noch etwas besser war, mittlerweile hat es sich ja ein wenig verbessert, also für Anleger, aber leider auch verschlechtert für Kreditnehmer, hat man mehr Zinsen bekommen. Auf deinem Sparbuch, das du ja anfangs dann erwähnt hast, haben wir, glaube ich, damals 3% im Jahr bekommen. Das heißt also 100 Mark, 100 Euro angelegt, da gab es 3 für zurück. Dann gab es eine ganz lange Zeit.
Ist ja nicht so viel.
Nee, ist nicht so viel. Da gab es eine ganz lange Zeit diese Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und da hat man für Sparguthaben gar keine Zinsen bekommen. Und in der Zeit sind eben diese Aktienanlagen sehr beliebt geworden, weil die Aktien durch ihre Dividenden und die Wertsteigerung überhaupt noch was abgeworfen haben.
Also es gibt jetzt einen Unterschied zwischen ETFs und dann eben einem Bankberater, der dir da irgendwie so einen Fonds verkauft, weil ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja, also ich kenne Leute, die mit Aktien jonglieren, die sind die ganze Zeit am Handy, ist ja irgendwie auch stressig. Mir hat mal einer gesagt, wenn du nicht selber auf dein Geld aufpasst, warum solltest die Bank besser machen als du, weil es denen ja am Ende egal ist.
Das ist gar nicht mal so falsch, ja.
Mehr bekommst oder weniger. Also was ich eigentlich sagen möchte ist, wie lege ich denn nun mein Geld an und wie viel brauche ich, damit ich irgendwann mal doch noch reich werde.
Also du meinst jetzt im monatlichen sukzessiven Anlageverhalten ungefähr oder sowas und wenn man deine Restlebenszeit noch berechnet.
Genau.
Genau. Naja, es gibt so Modelle, also was ich da empfehlen kann, es gibt den Blog finanzfluss.de, die haben auch ganz viele YouTube-Videos zu den Themen gemacht und die zeigen diese klassischen Zinseszinsentwicklungskurven und geben auch ganz konkrete Werte an. Ja, und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war das sowas, du musst mit irgendwie einem Vielfachen von 1.000 Euro anfangen, ja, mit 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, sowas. Und du musst im Monat sagen wir mal, 100 Euro vielleicht mindestens drauflegen, damit sich irgendwas tut und entwickelt und das aber gleichmäßig machen. Ja, das heißt, was davor noch kommt, das ist jetzt bei Kindern hoffentlich nicht der Fall, aber grundsätzlich, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, Nummer 1 ist schuldenlos werden. Also schuldenlos werden. Nummer 2 von diesen Standardtipps ist natürlich mehr einnehmen, als man ausgibt. Und auch das ist so, es klingt so banal, aber es gelingt nicht jedem, beziehungsweise ist da der erste Tipp, sich überhaupt mal ein Bild von seiner Finanzlage zu machen. Ja, also wie viel Ausgaben habe ich denn tatsächlich de facto jeden Monat? Und schon da sind manche dann erstaunt, wie viele kleine Abonnements sie hier und da haben.
Richtig, insbesondere die Leute, die auch immer hingehen und sich ihre Cola-Dosen an der Tankstelle kaufen für 3 Euro.
Ja.
Statt für 39 Cent im Supermarkt.
Es gibt ja auch Befragungen dazu, ne, in Deutschland. Und nur jede dritte Person schätzt das Finanzwissen, also ihr eigenes Finanzwissen, als gut bis sehr gut ein. Das ist ja schon ehrlich gesagt nicht so viel. Und ich muss sagen, ich bin auch relativ, unbeleckt, was das angeht, weil ich immer denke, ja, ich verdiene ja Geld. Und wenn Geld auf meinem Konto ist, ist ja alles gut. Ja, ich muss ja nur die Karte reinstecken, dann kommt Kohle raus. Und es ist mir schon, Gott sei Dank, ehrlich gesagt, noch nie passiert, dass kein Geld rausgekommen ist. Ja, also ja, ich gucke da nicht so hin. Glaubst du, dass Frauen und Männer da anders sind?
Frauen und Männer, das schwieriges Thema. Also
ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die gehen vielleicht anders ran, aber dann ist man immer geneigt, von seiner eigenen Erfahrungswelt abzuleiten. Also bei mir oder in meinem Umkreis ist so, würde ich sagen, wenn die Frauen sich damit beschäftigen, dann tun sie das vielleicht ernsthafter und gründlicher und dann kommt auch was bei raus. Also so ist es bei meiner Frau zum Beispiel, die hat sich sehr spät damit beschäftigt. Ja, die hat immer das Gefühl gehabt, eigentlich hat sie fast gar kein Geld und verdient nicht sonderlich viel und irgendwann hat sie dann doch mal angefangen, wirklich sich mal aufzuschreiben, was hat sie denn alles, überhaupt mal sich ein Bild zu machen von dem Iststand über alle Konten und was irgendwo liegt. Und dann hat sie festgestellt, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so wenig. Und das war so, wie du jetzt gerade sagst, mit dem wann fängt man an, dass sie eben dann gemerkt hat, okay, das ist schon eine Basis, mit der kann man anfangen zu investieren. Ne? Und die ist dann diesen ETF-Weg gegangen, macht das jetzt seit 3 Jahren ganz konservativ und hat in diesen 3 Jahren 45% Rendite
erwirtschaftet. Ja, das ist ja gut.
So, ich und
das
muss gehen.
Ist weit, ja, genau. Genau, das ist ja weit über dem, was man auf klassischen Sparkonten bekommt.
Ja, ja. Aha. Genau, auf jeden
und,
Fall.
Und insofern ganz wichtig nochmal, also damit das so schön funktioniert, muss man 2 Sachen wissen. Das eine ist das Thema Zinseszinseffekt, den wir kurz besprechen sollten.
Ganz das wichtig, ganz wichtig. Das ist der wichtigste Effekt überhaupt, glaube ich.
Richtig, ne? Und das ist das, da muss ich eben dran denken, mit deiner Bitcoin-Geschichte, die irgendwo im Müllhaufen liegen, die ja dann auch sozusagen Zinseszins in Anführungszeichen erzeugen und wahrscheinlich ja die moderne Version von dieser Geschichte vom Josef-Pfennig sind.
Kennst ja, genau, ja, natürlich. Also es gibt auch von Andreas einen Roman, der heißt $1 Billion.
Oh ja, ich liebe das Buch von
Andreas Eschbach oder
wie Andreas Eschbach.
Eschbach. Ja, genau.
Ich liebe das.
Ja, ich finde das auch toll. Ja,
sehr. Du kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst, es wird nie weniger.
Genau, weil nämlich irgendwann jemand mal, ich glaube die haben in dem Buch zu christlichen Zeiten, hat irgendeiner oder von den Johannitern, ich weiß es nicht mehr, oder von den Maltesern, Geld angelegt und diese Konten wurden dann, oder das Geld wurde, die Anlage wurde weitergeführt durch alle Wirrungen der Politik und Geschichte. Wie war das?
Jesus hat einen Pfennig aufs Konto gelegt.
Ach so, ja, das ist die ursprüngliche Geschichte. Ja, ja, genau. Und das durch den Zinseszinseffekt hat sich das dann zu $1 Billion in der Geschichte weiterentwickelt. Sie hat ihn aber nicht glücklich gemacht, den Protagonisten. Kleiner Spoiler Alert.
Ja. Nein, du hast recht. Also in der Geschichte war natürlich sehr viel später, aber sozusagen diese Urgeschichte mit dem Jesus-Pfennig ist wirklich diese Idee, wenn Jesus einen Pfennig nur angelegt hätte, wäre eben das, was er heute besitzt, die gesamte Erde aus purem Gold 100.000 Mal.
Und der
das
Mars.
Da kriege ich Gänsehaut, wie schön.
Ja. Und das ist eben das, was man bei dem Zinseszinseffekt einfach wirklich nicht wahrnimmt, ist, wie stark der exponentielle Anstieg über die Zeit ist. Ja, eben am Anfang, du hast genauso reagiert, ja, auf Beispiel Christoph, 100 Euro anlegen, 4 Euro draufkriegen, ist ja lächerlich, ne, da arbeite ich eine Stunde mehr, dann habe ich das x-fache verdient. Ja, aber eben über die Jahre summiert sich das immer weiter auf und irgendwann greift das.
Weil im zweiten Jahr hast du ja dann die Zinsen nicht auf die 100, sondern auf die 104.
Mhm. Da gibt's wird immer mehr.
Formel, wird immer mehr.
Ich habe neulich beim Aufräumen das Sparbuch meines Sohnes, der wird jetzt 18, gefunden und da
eine
haben
Million.
Wir... Nein, das sagt es ihm nicht, kriegt er nicht, braucht das. Nein, aber,
er ist ja noch nicht 18.
Du kannst
darüber verfügen.
Aber wenn die Oma mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag 50 Euro, 20 Euro geschenkt haben, da sind jetzt, weil wir es nie wieder drauf getan haben, weil was macht ja kein Mensch mehr, hat ja sein eigenes Konto auch bei der Bank, aber auf diesem Sparbuch sind jetzt 300 Euro drauf. Also das letzte Einzahlung, sage ich jetzt mal 2015, keine Ahnung, nie wieder gefunden, da ist es ja.
Nachtragen lassen, die Zinsen.
Was mache ich denn jetzt mit diesen 300 Euro? Oder was macht er damit?
Wie alt ist er?
Wird 18. Also es ist nicht sein einziges Geld.
Ich wollte gerade sagen, der soll sich ein schönes Wochenende machen.
Nein, das ist nicht sein
wenn
letztes schönes...
Wenn überhaupt ein Wochenende mit 300 Euro, der ist ja alles so teuer geworden. Ich habe letztens gedacht, ein Kölsch 2,20 in der Kneipe.
Und der einen Abend mit den...
Genau.
Nein,
genau.
Okay, das ist zu wenig, aber... Gut.
Nee, er sollte es da anlegen, wo er bisher seine Anlegeformen hat, womit er anfängt. Ja? Und das wollte ich eben noch sagen zu dieser Anlage oder diesem Effekt bei so einem ETF-Sparen, ist das eine ist eben der Zinseszinsniveau, aber das Effekt, das dauert aber eine ganze Weile, bis der greift. Das zweite ist der Punkt, was ich schon gesagt hatte, man muss wirklich monatlich einzahlen oder häufig einzahlen, denn diese Kurven, die da zugrunde liegen, die gehen ja hoch und runter die ganze Zeit, ne? Wie so Wellen. Und diese Wellen sorgen dafür, dass man natürlich, wenn man jetzt an einem Hochpunkt, also an einem lokalen Maximum sozusagen gerade kauft und dann geht es danach runter, geht es ja eigentlich ein bisschen bergab. Aber wenn man regelmäßig einzahlt, zahlt man nämlich auch an einem Tiefpunkt wieder ein. Und wenn es dann wieder hochgeht in Summe, hat man das doppelt rausgeholt. Ja, genau. Und deswegen, ja.
Man gleicht diese Kurve ein bisschen aus.
Guck mal, also, die beiden, wie die versuchen, mich davon zu überzeugen.
Geld anzulegen, ja, genau.
Nein, aber...
Ja, ich habe auch gerade eben einen Fonds aufgelegt. Moment.
Während Moritz spricht, hat Christoph schon alles angelegt.
Genau.
Nein, aber es ist ja sehr interessant. Also ich dachte immer, ich finde... Da bin ich leider, wie gesagt, relativ naiv, weil ich denke mal so Aktien und so und ETFs, ich habe da keine Ahnung von. Ich muss mich da jetzt echt mal reinlesen, weil was du sagst, macht ja durchaus Sinn. Ich habe immer gedacht, weißt du, dann ist es da oben und dann geht's runter und dann denke ich so, um Gottes Willen kriege ich einen Herzinfarkt, weil die Kohle weg ist. Und das sind so Sachen, ich habe immer so aus der Kindheit wirklich per se so Existenzängste. Deswegen habe ich mein Geld wirklich lieber, ehrlich gesagt, unterm Kopfkissen, weil ich weiß, da ist es ja. Und auch so Bitcoins und Ethereum und weiß ich nicht, dann denke ich mal, wo ist das denn eigentlich? Also ich kann das ja gar nicht anfassen.
Manche
also
Leute haben sich das heute auch schon wieder gefragt, weil die vielleicht irgendwo was gekauft haben, so wie ich, und das ist dann verschwunden.
Ja.
Es gab ja über die Jahrzehnte hinweg immer wieder mal sehr unangenehme Entwicklungen im Aktienmarkt. Ich sage jetzt nur mal vor 25 Jahren der neue Markt, der mir auch irgendwie ein, zwei Beinchen ausgerissen hat damals, wo ich dann mein erstes Geld auch in Aktien investiert hatte, die für mich sehr vielversprechend aussahen.
Wie welche
Beispiel,
waren das?
Das war zum Beispiel eine Firma, die hieß Copper Mountain aus Kalifornien. Das war ein Anbieter von DSL-Equipment, also Schaltzentralen für das und Leitungen für das gerade sich entwickelnde schnelle Internet. Und da ging es auch rauf und runter und schlussendlich waren die pleite, über Nacht. Und ich konnte da gar nicht drauf reagieren. Damals konnte man auch schon im Computer natürlich gucken, wie die Kurse laufen, weil die eben in Kalifornien waren. Und ich bin ins Bett gegangen quasi und dann waren die, weiß ich nicht, was ich da investiert hatte, 4.000 Mark, 5.000 Mark. Ich wache auf, buff, weg. Weil das Geld war die Firma aufgelöst und das war alles, ja, hatte sich dann irgendwie in Luft verwandelt sozusagen. Und das sind so Dinge, die ich über die Jahre bereut habe, dann dieses Investieren in Einzelwerte. Außer, das weiß ja keiner vorher, ne? Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja mal eine Banklehre gemacht und habe im Studium, während des Studiums habe ich bei einer Zeitschrift gejobbt, die hieß Impulse hier in Köln von Gruner und Jahr. Das war ja ein Wirtschaftsmagazin, die hatten auch einen kleinen Börsenteil und einen Monitor von Bloomberg in meinem Büro, das war so eine Abstellkammer, der kostete in der Miete, glaube ich, im Monat $6.000 und da konnte man Echtzeitnachrichten abrufen. Also das, was du heute ganz normal im Internet zur Verfügung gestellt bekommst, vielleicht auch gegen eine kleine Gebühr irgendwo, war damals sehr teuer, Echtzeitinformationen. Und da konnte man Aktienkurse abfragen. Und dann kam dann ein Herr, ich vergesse mir, das war irgendeiner von den älteren Redakteuren, der kam dann regelmäßig rein, hat nie was gesagt. Und manchmal stand er dann so, hat sich voll gefreut. Und dann beim nächsten Besuch stand er dann, hat dann einen Stuhl gegen die Wand geworfen vor Wut, ne, weil er dann irgendwas gekauft hatte. Und das war dann im Kurs so stark gefallen, dass das Geld weg war. Das waren natürlich nicht nur Aktien, sondern irgendwelche Verkaufs- und Kaufoptionen. Und damals sollten wir eine Geschichte machen über, das war, glaube ich, in den Anfangszeiten des neuen Marktes, über die Anlage in Aktien, weil das für die Deutschen ein, wie soll ich sagen, ein Buch mit 7 Siegeln war und auch ein bisschen suspekt. Ja, weil solche Sachen können ja passieren, dass es dann zu Verlusten kommt. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir dann Kurse abgerufen hatten. Und damals ging es der Firma Apple sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Die hatten also relativ wenig Marktanteil, weil alle im PC-Bereich was gekauft hatten. Und Apple hatte dann, glaube ich, eine Spende bekommen oder irgendjemand von Microsoft hier, der Bill Gates, hatte, glaube ich, Anteile von denen gekauft, weil er meinte, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich möchte nicht, dass diese andere Firma verschwindet. Und wie es nun mal so ist, heute ist Apple einer der größten Konzerne der Welt in dem Bereich, wahrscheinlich sowieso überhaupt. Und es gibt ja so Aktienrückrechner und ich hatte damals überlegt, ob ich einen kleinen Betrag da drin anlege. Ich glaube damals, weiß ich nicht, für 2.000 Mark oder was, also 1.000 Euro, 1.500 Euro. Und da wäre tatsächlich wenn man das heute vergleicht, wären da 1,2 Millionen Dollar draus geworden.
Dann würdest du aber auch jetzt nicht hier sitzen.
Da wird, doch,
dann würdest du uns eine Postkarte aus der Karibik schreiben.
Nee. Aber das ist ja immer dieses hätte, könnte, würde.
Hätte, Fahrradkette.
Auf der anderen Seite gehen diese Einzelinvestitionen auch in die Hose, wie ich gerade eben schon beschrieben. Das war ja bei Weitem nicht die einzige Sache, die einen aufgeregt hat, aber mich davor zum Beispiel bewahrt hat, vor einigen Jahren in, wie hießen sie nochmal, Wirecard zu investieren, wo ein anderer Freund von mir auch, weiß ich nicht, 8.000, 9.000 Euro innerhalb von wenigen Sekunden verloren hatte, als die Firma pleite ging. Und deswegen bin ich jetzt, um diese langweiligen Geschichten mal abzukürzen, eigentlich auch eher dafür, so breit gestreute Fonds oder Indizes zu benutzen, damit man von allem etwas hat. Und ich glaube, der Moritz wird mir da zustimmen, dass das wahrscheinlich die etwas beruhigendere Technik ist.
Auf jeden Fall. Ja, also da stimme ich dir unbedingt zu. Ich muss nur dran denken, du hast jetzt beide Seiten gezeigt, sozusagen den langfristigen Erfolg, den man haben kann mit einer Apple und gleichzeitig, wenn man drauf setzt, auch der völlige Einbruch. Ich hatte irgendwann nochmal sozusagen ein drittes Konzept für mich so entdeckt oder damit experimentiert und das ist die Frage, ob man nicht den richtigen Zeitpunkt bei einer Aktie erwischt, die kurzfristig einbricht und aufgrund der Medienlage man sich das Bild macht, dass man sagt, ich glaube, die gehen schon wieder hoch und ich kann nach wenigen Monaten vielleicht wieder rausgehen mit irgendwas 5-10%, was im Verhältnis zu einer klassischen Anlage ja auch schon absolut fein wäre. Ja, und das ist praktisch die Uridee gewesen von meinem Startup Wave Alert, was ich nebenbei aufgebaut habe und betreibe jetzt. Und praktisch der Anlass für das Ganze war damals der VW-Dieselskandal. Mhm. Ja, das war nämlich auch genau so eine Geschichte. Ja, man hat plötzlich mitgekriegt, die haben ein Riesenthema, die haben betrogen, das geht durch die Medien, es wird bekannt, der Aktienkurs ist über Wochen eingebrochen. In der Spitze, muss ich mal gucken, waren es an die 40%. Mhm. Ja, und ich hatte aber das Gefühl, ein Konzern wie VW, der geht daran nicht zugrunde. Das ist unangenehm, das muss der ausgleichen, das kann sich eine Weile hinziehen, aber der wird das hinkriegen, der wird nicht sterben. Und das war für mich eigentlich der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt mal in die Welt der Aktien und kaufe mal für ein paar tausend Euro Aktien. Hab das auch gemacht, hat funktioniert, hat dann länger gedauert, als ich dachte, weil dann immer mehr schmutzige Details rauskamen und das irgendwie alle betrifft. Also es war dann nicht so in 2 Monaten, aber es war nach einem halben Jahr. Nach einem halben Jahr bin ich dann mit, ich weiß gar nicht mehr, 20-30% ausgestiegen.
Ja, super.
Und habe gedacht, das ist fantastisch. Ja. Und das war sozusagen auch der Urgrund für diesen Namen Wave Alert. Ja, also sprich, wenn es eine Welle gibt und diese Welle ist oben gewesen und taucht nach unten ab, signifikant, ja, dann will ich darüber informiert werden. Und dann habe ich mich informiert werden, nicht automatisch irgendeinen Kauf auslösen, sondern erstmal nur informiert werden, damit ich gucken kann, was ist in der Medienlandschaft los, was sagen die Akteure dazu und mir selber ein Bild mache und dann entscheide, ob ich da reingehe. Und dann habe ich so ein Tool gesucht und habe es aber nicht gefunden. Also es gibt massenhaft so Alarmtools in den ganzen Apple Stores oder wo auch immer. Aber die haben immer nur absolute Werte, über die die detektieren oder wenn prozentual, dann an einem Tag.
Aha.
Und das an einem Tag ist natürlich was, das ist für einen Daytrader spannend, aber für den normalen Menschen nicht oder passt dazu nicht. Ja. Und dann kam ich mit einem Freund, der übrigens auch Finanzhintergrund hat, auch eine Bankkaufmannlehre gemacht hat, kamen wir auf den Gedanken, dass man doch sowas eigentlich selber bauen könnte, so ein Tool, was einfach nur so eine Welle detektieren kann. Ja, und damit ist das quasi entstanden.
Wahnsinn, wie viel Zeit hast du denn da rein investiert?
Sehr viel. Tatsächlich sehr viel. Also das war dann wirklich jahrelang so ein Hobby, was ich in meiner Freizeit betrieben habe. Wir haben auch unglaublich viele Umwege gemacht und Irrwege gegangen, haben erstmal überhaupt, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht alleine schaffen, also ich brauche Leute, habe dann im Bekanntenkreis rumgefragt und dann hat man natürlich immer wieder welche gefunden, die sind mal interessiert, aber es dauert ein paar Monate, bis sie Zeit haben, dann steigen sie ein, dann wieder nicht. Also da vergingen wirklich Jahre. Und das Zweite, was sehr lange gedauert hat, war so die richtige Technologie zu finden. Also man braucht dafür ja Daten, man braucht Finanzdaten von klassischen Aktien, Krypto und Co. wollten wir auch integrieren. Und da haben wir am Anfang halt geguckt, wenn man das in der Freizeit macht, gibt sowas kostenlos. Ne? Und dann gab es eben scheinbar eine API, nennt sich das, also eine Programmierschnittstelle in den USA, die das alles kostenlos bietet. Und dann haben wir angefangen, dagegen zu programmieren. Und irgendwann haben wir aber festgestellt, die Qualität der Daten ist nicht so richtig gut, haben versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen und das war unglaublich schwierig. Dann ging es um die Frage, können wir das denn eigentlich kommerziell nutzen überhaupt? Das war auch unglaublich schwierig und Irgendwann kam dann mal raus, dass die selber gar keine Bankenzulassung haben und deswegen immer rumeierten. Schön. Und es war eben nicht so, dass wir das nutzen konnten.
Verstehe.
Ja, und deswegen war auch klar, es wird auch eben niemals die Qualität haben, die wir wollen. Und dann mussten wir eben nochmal switchen und haben jetzt einen deutschen Datenanbieter und zahlen monatlich Geld dafür. Aber jetzt können wir uns verlassen, dass die Qualität stimmt.
Also ist das interessant.
Das ist total interessant. Ja. Also jahrelang hast du dafür gebraucht. Jetzt ist es, wie lange gibt's Wave Alert schon?
Naja, das ist genau der Punkt. Also jetzt wirklich so, dass alles funktioniert und läuft seit einem Jahr ungefähr.
Ja, immerhin. Also können wir noch herzlichen Glückwunsch sagen. Ja, also das finde ich großartig, vor allen Dingen, weil du ja im Prinzip dein Hobby jetzt auch so zu deinem Beruf machst.
Das wäre durchaus ein Traum oder eine Option. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also im Moment ist es erstmal eine offiziell angemeldete Nebentätigkeit noch.
Sonst wärst du nicht hier, Moritz. Da würde es hinterher sagen, löschen Sie das alles. Ich habe das nie gesagt.
Genau, ich habe das, ich war
Gespräch
gar nicht hier.
Hat nie stattgefunden.
Ich muss jetzt sofort wieder nach St. Bart.
Wie viel Zeit investierst du tagtäglich, um nach deinen Finanzen zu schauen, nach deinen eigenen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist nämlich auch nochmal was auch zu dieser Wave Alert-Idee gehörte. Ne? Ich will gar nicht viel Zeit täglich investieren und ich bin eben nicht vom Kern her der Daytrader, der täglich sich damit beschäftigen möchte. Ja, sondern ich habe eigentlich immer gesagt, ich will so ein paar Chancen haben, ich will vielleicht ein paar Dinge beobachten, wo ich sage, da würde ich mal einsteigen, warte aber drauf, dass die Kurve mal so einen Knick nach unten bringt. Und deswegen habe ich das gemacht. Ja. Und inzwischen ist es aber so darüber, dass ich die App habe, gucke ich natürlich schon irgendwie täglich rein, beziehungsweise ich kriege dann, weil ich natürlich eine ganze Reihe von Assets, wie man das nennt, egal welches Anlagestück das ist, egal ob Krypto, ETF, Gold, Silber, sonst was, kriege ich natürlich dann immer, wenn irgendwo ein Alarm auslöst, eine Nachricht. Mhm. Ja, das heißt, ich gucke schon fast jeden Tag, aha, das geht bergauf, das geht bergab.
Also kann ich mir die App eigentlich runterladen?
Das ist eine Web-App, das heißt, im Moment ist die gar nicht im App-Store oder du musst gar nicht den App-Store nehmen, du brauchst einfach nur wavealert.app auf dem Browser eingeben.
Wavealert.app, das schreiben wir uns direkt mal auf. Hier, Moritz, zwei neue Kunden.
Ja, das wäre großartig, genau. Und dann ist es dort optimiert für die mobile Nutzung, also es funktioniert oder soll sich anfühlen wie eine Handy-App, aber es geht ganz normal auch vom Desktop übers Internet.
Soll ich dir was sagen oder bitte? Euch beiden? Also als dieses Thema Finanzen aufkam und bevor wir wussten, dass der Moritz kommt, wir haben uns ja auf einer Party kennengelernt, also der Moritz und ich, und ich wollte mich ehrlicherweise um dieses Thema herumdrücken. Weil irgendwie, es ist schön, Geld zu haben, aber so ganz genau, da bin ich irgendwie auch ein bisschen bescheuert, will ich es nicht wissen. Also ich wäre jetzt nie einer der Typen, die jetzt ins Dschungelcamp gehen, um da irgendwie 50, 100.000 Euro zu bekommen, damit ich meine Schulden abzahlen kann. So bin ich nicht. Also ich bin ja schon recht konservativ,
das
du
stimmt.
weißt. Ich bin,
ja,
auch, ich bin auch sparsam im Sinne, dass ich schon auf Dinge gucke und denke, ist das jetzt nötig oder nicht nötig? Ne? Also ich haue ja nicht mit vollen Händen raus und ich habe ja auch immer gutes Geld verdient. Ich habe zum Beispiel Immobilien, die mir gehören. Ne? Aber ich frage mich, warum haben Finanzen, und da bin ich ja nicht die Einzige, so ein Imageproblem? Also auch vor allen Dingen, das hat auch eine Befragung ergeben bei jungen Leuten. Die beschäftigen sich eigentlich nicht so damit. Ist das, weil sie wissen, ah ja, die Eltern kommen eh für mich auf? Also was ist das Imageproblem bei Finanzen? Warum habe ich keine...
Darf ich kurz was dazu sagen?
Nein.
Ach so. Also ich glaube über meine Erfahrung hinweg ist das natürlich alles sehr viel komplexer geworden als noch vor 30, 35
also
Jahren.
Also unübersichtlicher.
Unübersichtlicher, weil es ganz viele, durch die Digitalisierung, ganz viele Anlageformen und Wege gibt, sein Geld zu verschenken oder anzulegen, um es jetzt mal ernst zu sagen. Und das ist einfach eine Art Überforderung, weil viele Menschen mit vielen anderen Dingen schon, insbesondere, glaube ich, beim Aufwachsen beschäftigt sind und die sich vielleicht da erst noch, weil das zur richtigen Erwachsenenwelt gehört, noch gar nicht mit befassen wollen. Das ist denen ein bisschen zu viel auf der Platte. Bei uns damals, als ich aus der Schule kam und dann in die Banklehre ging, war das so, dass wir haben uns das vorgestellt, wir machen jetzt hier, wie in diesen Aktienfilmen damals, wie so Wall Street und sowas, ne? Wir werden jetzt hier so die ganz wichtigen Typen
Michael
immer in Hektik.
Gecko.
Genau. Und dann telefonieren, kaufen, verkaufen, halten oder irgendwie sowas. Und dann haben wir natürlich festgestellt, dass die Welt damals noch sehr langsam war und wir erstmal 6 Wochen Schreibtischablage machen mussten irgendwo. Das war irgendwie auch einer der Abturner für mich, warum ich diesen Beruf nicht weiterverfolgt habe. Dann gibt es natürlich noch die Kreditwelt, die in der Bank dann viel zu sagen hat. Damit hatte ich mich auch nicht so beschäftigt. Und als ich dann da raus war und gemerkt hatte, dass also sehr viele Stricke noch in der Hand der Bank waren, also was Anlage angeht. Ne? Also zum Beispiel hieß es damals, wenn du hingegangen bist und gesagt, ich würde gerne die und die Aktie kaufen, dann haben die dich davon überzeugt, dass es besser ist, das nicht zu machen, also zum Beispiel eine Volkswagen-Aktie zu kaufen, sondern lieber einen Aktienfonds von der Bank selber, weil die das selber in der Hand halten wollten. Das war jetzt natürlich oder ist jetzt möglich geworden, dass man sich dieses Internet. Wissen über das Internet und auch über andere Möglichkeiten selbst beschaffen kann. Aber das ist eben so viel, dass man da schon richtig Bock drauf haben muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass die jungen Leute, also was weiß ich
jetzt mit 18... Zwischen Bier trinken und Billard.
Ja, das ist einfach zu viel für die. Und es gibt natürlich auch schlechte Erfahrungen. Ich kenne andere junge Leute, die jetzt nicht mehr ganz so jung sind, aber vor 3 Jahren schon. Und die haben auch dann in den ganzen Kryptowährungen eine Anlage vollzogen. Aber auch als Trading, ne, weil auf und ab Bitcoin und dann noch die anderen Sachen, die es gibt, Ethereum und sowas. Und die haben da bei Bitcoin, haben die dann locker mal die Hälfte verloren.
Also du meinst quasi Abtören der Verlust.
Genau, deswegen sind die dann aus diesem Thema erstmal wieder rausgegangen. Das ist mir auch passiert, damals vor 25 Jahren mit dem neuen Mark, weil ich da irgendwie auch Verlust gemacht hatte von meinem hart erarbeiteten Geld. Und da habe ich dann auch über Jahre hinweg gesagt, ich will mit den Sachen, was natürlich dumm ist, nichts zu tun haben.
Ja, also ein bisschen Vermeidungsstrategie. Was sagst du dazu, Moritz? Warum hat die haben Finanzen so ein Imageproblem, auch vor allem bei jüngeren Leuten?
Ja, ich würde sagen, was der Christoph sagt, das stimmt schon total. Ich habe noch drüber nachgedacht, dass es natürlich einen ja auch immer damit konfrontiert, sozusagen die Wahrheit über seine eigene Geldsituation zu sehen. Also die eine, wie viel habe ich überhaupt? Habe ich eigentlich viel oder wenig? Und die meisten haben dann vielleicht Angst, dass sie merken, wie wenig sie haben. Das andere ist mit diesen ganzen Anlagedingen, wenn das eben konkret wird und du siehst dein Geld und du siehst, wie viel Prozent du kriegst, merkst du vielleicht, dass das mit den Träumen vom Luxus im Alter gar nicht funktioniert oder dann zerplatzen Träume, wenn du das gar nicht dich damit genau beschäftigt hast, dann hat die Illusion, du wirst schon irgendwie reich. Ja, die Jugend heute, die wollen alle Influencer werden und dann machen die YouTube-Videos und werden Influencer und dann werden die schon irgendwie reich.
Und dann ist die Kohle irgendwann weg. Wie geht ihr zu Hause mit Geld um? Also was bringst du deinen Kindern bei? Wie alt sind die?
Meine Kinder sind 10 und 12 und die sind im Moment in dem Zustand, dass sie wissen, dass wir für sie Geld anlegen. Sozusagen, sie müssen nicht Geld auf die hohe Kante legen, sondern das Geld, was sie im Moment bekommen, das ist wirklich zum Ausgeben, dass sie einfach lernen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie schnell ist das weg, wie teuer sind die Dinge draußen, was hat wie viel Wert.
Gut.
Und was sie tatsächlich erstaunlich gut machen, ist, dass sie auch Geld sparen für größere Dinge. Und da sind wir selber manchmal erstaunt, wie schnell dann mal 150 Euro zusammenkommen und dann gehen sie sich irgendwas Großartiges von Lego kaufen.
Gut, das ist gut.
Gibt eben auch so Sachen, ich weiß nicht, ob ihr Takis kennt.
Natürlich,
das ist die
ekelhaft.
Seuche der Jugend im Moment. Also sie sind lecker, wir lieben sie auch.
Ich kenne sie nicht.
Das ist so ein ganz ekelhaftes, so Chips aus Japan, China, keine Ahnung, Taki. Also ich finde es furchtbar. Mein Sohn hat sich einmal furchtbar auf einer Ferienreise davon übergeben, weil er schon um 5 Uhr morgens
woraus
so Chili-Takis gegessen hat.
Das
Chips.
Sind Nachos. Im Grunde sind das so aufgerollte Nachos.
In oder
sehr, sehr scharf oder ziemlich scharf.
Spricht für
mexikanisch, genau. Ja. Also wir finden sie lecker, vielleicht haben die so gute... süchtig machende Stoffe drauf. Wir Eltern essen die auch ganz gern, aber die sind im Verhältnis zu anderen Chips halt schweineteuer.
8 Euro kostet eine Tüte. Ne? Zwischen 6 und 8 Euro. Ja,
die für eine Tüte Chips?
Das ist ja
gut, das ist am Touri-Stand. Aber das hatte ich tatsächlich das erste Mal. Da war ich mit meinem Sohn irgendwie in der Stadt, Saxophon für ihn besorgen und auf dem Rückweg guckt er mich groß an und sagt, da in dem Kiosk, die haben Takis, wollen wir welche holen? Und ich so, na klar, mein Junge, komm, gehen wir hin. Und stand dann davor, diese kleine Tüte in dem Touri-Kiosk sollte halt tatsächlich 6,50 Euro kosten.
Wir müssen das Saxophon hier lassen, ich habe kein Geld dabei.
Ich habe kein Geld mehr,
genau.
Und meine Güte.
Ja, nee, und dann habe ich gesagt, nee, tut mir leid, das ist zu viel. Aber es gibt die auch, was weiß ich, für 3 Euro. Na? Aber da sollen sie eben auch ein Gefühl dafür entwickeln. Ne? Und
ja,
wenn sie
klar.
meinen, sie müssten sich Takis kaufen, dann ist halt das Geld weg für die Woche.
Das stimmt. Und jetzt dieser wichtige Punkt. Ich finde das ganz gut, dass wir sagen, es ist quasi natürlich, dass man anspart. Auf Dinge hinspart, damit man sich später was leisten kann. Viele Leute finanzieren ja ausschließlich ihre Wünsche. Und das ist auch kein neues Phänomen. Das gab es früher auch. Damals, als ich in der Lehre war, dass dann Konsumentenkredite, hieß es damals, benutzt wurden, damit du dir ein klassischer Fall Auto kaufen konntest oder vielleicht...
Ein neues Sofa.
Ganz genau. Und das haben sehr viele Leute gemacht. Und das ist sehr, sehr teuer, finde ich.
Sowas habe ich noch nie gemacht.
Nee. Aber es gibt, das ist eben das menschliche Bedürfnis, etwas sofort zu bekommen. Ja, das gab es damals auch und das ist heute, finde ich, sehr stark ausgeprägt bei vielen Leuten, mit denen ich so Umgang pflege, dass sie etwas sofort haben möchten. Und das ist auch einer der Faktoren, die mich dann beim Anlegen immer
gestört haben
oder vielleicht mich selbst auch behindert haben. Das ist diese Gier nach den Prozenten, ne? Dass man also ganz ungeduldig ist und sich selbst davon überzeugt oder überzeugen lässt, dass eine bestimmte Anlage ganz schnell ganz viel Geld bringt. Und das kann natürlich auch in die Hose gehen, je nachdem, mit welchen Papieren oder mit welchen Anlageformen man da operiert. Und da muss man meiner Ansicht nach gut aufpassen, dass man sich da nicht selbst im Wege steht oder selbst übermannt und verarmt. Ne? Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
Ja, aber deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall wichtig, immer bedenken, so diese Mehrgleisigkeit, dieses Diversifizieren, was ja als Begriff so dasteht, der heißt eben, einen Teil wirklich sicher anlegen, auch einen gewichtigen Teil, so dass ich sicher bin, das funktioniert, das ist mein Grundgeld, was ich auf der Kante habe. Und dann kann man ein Stück weit auch, sag ich mal, etwas riskanter an den Markt gehen und versuchen, irgendwo mal mehr rauszuholen. Ja, bei mir war das zum Beispiel so damals, als ich nun von diesem Ethereum gehört habe, habe ich gesagt, boah, das ist das Ding, wenn das rauskommt, das wird eine Riesengeschichte und hier leuchten sofort die Dollars bei mir in den Augen. Ne? Die Gier war da, muss ich ganz klar gestehen. Ne? Und habe dann erstmal versucht, überhaupt welche zu kaufen. Und das stellte sich als extrem kompliziert heraus. Ne? Also ich wollte eben selber welche besitzen, jetzt nicht nur irgendeinen Fonds oder sowas nehmen. Und habe dann bei Kraken oder Kraken.com in den USA mir einen Account gemacht. Und das zog sich über Wochen hin, weil die eine entsprechende Sicherheit haben wollten. Also muss man dann den Pass einscannen und noch ein Foto und sonstige Dinge machen. Und in dieser Zeit, bis ich diesen Account gekommen habe, sind die um 300% gestiegen. Und ich habe jeden Tag geheult, weil ich meinen Account nicht bekommen habe. Sonst hätte ich viel mehr rausgeholt.
Ja, wahrscheinlich haben die darauf gewartet und hatten selber die Ethereums behalten. Und dann für 300% Aufschlag verkauft.
Aber irgendwann hatte ich ihn dann und dann habe ich gekauft und dann ging es auch tatsächlich nochmal irgendwie reichlich bergauf ein paar Tage lang und dann tat sich aber ewig überhaupt nichts. Also fast ein halbes Jahr lang tat sich nichts. Und da war wieder der Punkt, wo ich dann selber praktisch meine Alarme von Wave Alert genutzt habe, weil ich eben auch nicht einfach einen Alarm auf den Ethereum gesetzt habe, auf irgendwelchen Ausbruch nach oben und unten, aber insbesondere natürlich nach oben irgendwie in 2 Wochen um 20%, dann will ich informiert werden. Und dann musste ich mich ewig nicht damit beschäftigen und musste nicht täglich gucken, musste nicht ungeduldig sein. Und irgendwann nach ein paar Monaten schlug das Ding an, ich habe den Alarm bekommen und dann kamen hektische Tage. Ja. Also dann ging es wirklich in wenigen Wochen bergauf, raketenartig. Na, und ich weiß noch, jeden Tag konnte ich an nichts anderes mehr denken, stand unter der Dusche und habe überlegt, steige ich jetzt aus, weil ich jetzt bei 400% Gewinn
bin. Macht auch süchtig irgendwie, ne? Bisschen schon.
Ja, so weit war ich zum Glück noch nicht, weil ich noch nicht den nächsten Schritt hatte.
Aber wenn bei dann 400% Gewinn, ja, da kann man doch einfach sagen, Tschüssikowski.
Habe ich auch nicht
gemacht. Aber warum? Das wäre doch so
viel. Ja, aber das ist die Gier, weil du, weil das ja exponentiell weiter steigt,
siehst du,
wenn die ganze Welt einsteigt. Gut. Und genau diese Geschichte, die der Christoph vorhin erzählt hat, mit Apple, wenn du es lang genug hältst, kannst du auf 4000 oder was weiß ich, wie viele Tausende von Prozenten kommen.
Ja.
Und das ist halt auch sowas, ne, gibt ja auch immer diese Börsenweisheiten, der größte Fehler der Anfänger ist, zu früh auszusteigen, ja, weil man eben denkt, sofort mitnehmen, bevor es kaputt geht.
Gewinne laufen lassen.
Aber besser so genau als das. Andersrum, oder?
Aber besser so als andersrum. Also ich habe dann irgendwie nach 3 Tagen oder 4 Tagen in der Spitze, wo es so abging, habe ich dann auch irgendwann beschlossen, ich steige aus alleine, weil das mich so anstrengt, täglich von morgens bis abends drüber nachzudenken und diese Angst in sich zu haben, dass man dann zu spät aussteigt.
Eben. Und dann hast du es verkauft.
Und dann habe ich es verkauft.
Und dann war es am nächsten Tag bei 3000%.
Nee. Es ist tatsächlich nach oben gegangen. Ne? Also ich habe dann bei 580 habe ich verkauft, bei 71 hatte ich mal gekauft. Und dann ist es aber nach ein paar Tagen, es ging dann nochmal hoch bis 1100 sogar.
Boah. Ne?
Also das habe ich alles nicht mitgenommen.
Moritz.
Aber dann ist es abgestürzt. Innerhalb von wenigen Tagen ist es auf 300 wieder abgestürzt.
Also wenn du jetzt heute darauf zurückguckst, auf diese Situation, würdest du schon sagen, ich habe alles richtig gemacht. Du hast da jetzt keine schlaflosen Nächte, weil du denkst, hätte ich doch noch 3 Tage gehalten.
Ja, genau. Also in dem Fall war es tatsächlich so, es hat funktioniert. Ne? Ich bin zum richtigen Zeitpunkt informiert worden. Ich habe mir dann mein Bild gemacht, habe mit mir gekämpft 3 Tage lang, bin ausgestiegen und dann kam der Einbruch und nach dem Einbruch bin ich wieder eingestiegen.
Gut. Ja, stell dir mal vor, was deine Frau gesagt hätte, wenn du genau
das gesamte Vermögen gewesen wäre.
So, ich komme gar nicht mehr nach Hause.
Ich kann gar nicht mehr tanken gehen.
Ja. Kennst du die Männer, die jeden Tag mit der Aktentasche aus dem Haus gehen und sich dann so in der Stadt rumtreiben?
Da hatten wir doch einen in der Schule, der nachher immer so getan hat, als wäre noch im Medizinstudium.
Ja, genau. Und mein Bruder zum Beispiel ist auch so jemand, der, wenn der auch nur 20 Euro mit irgendwelchen Aktien oder lass es 500 sein, dann regt er sich noch Jahre später auf und sagt, am 5. Mai 1987 hätte ich. Und so denke ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich denke gar nicht so. Ich denke ganz ehrlich, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Weil für mich ist es in meinem täglichen Leben wichtig, dass ich einen vollen Kühlschrank habe und dass ich meinen Kindern was bieten kann, also mit denen man in Urlaub fahren kann, dass ich mein Auto unterhalten kann, dass ich einfach Geld zur Verfügung habe für mein tägliches Leben, dass ich jetzt nicht überlegen muss, kaufe ich jetzt die Milch oder muss ich die im Angebot kaufen, weißt du? Mein Glück ist, ich kann einfach kaufen, ich muss da nicht so drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist mir wichtiger, so eine Grundsicherheit zu haben, als so eine Aufregung wie du. Da könnte ich nicht mit leben. So.
Ja, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ist das so?
Ja, die Aufregung gehört ja zu dem Anlageleben. Also das ist ja etwas, was in der Zukunft noch mehr...
Jetzt weißt du, warum ich das nicht mache.
Ja, ich weiß. Aber das muss man eben aushalten. Ne? Da muss man sich auch mal aufregen, so wie ich. Wenn jetzt? Ich habe zum Beispiel...
So, ich wusste es. Hätte ich das doch nicht gesagt.
...einen kleinen Betrag angelegt, 1900. Damals, als es mit der Seuche losging, mit BioNTech, ne, habe ich die gekauft. Und dann sind die auch auf, keine Ahnung was, haben sich verdreifacht. Ja. Und da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Verkaufst du das oder verkaufst du es nicht? Was habe ich gemacht? Nein, ich habe gedacht, es geht noch weiter hoch. Und dann habe ich irgendwie nicht richtig aufgepasst. Bumm, jetzt sind die wieder da, wo ich sie gekauft habe. Dann habe ich so eine Krawatte gekriegt, so eine Krawatte.
Die habe ich auch tatsächlich, BioNTech habe ich auch zu spät gekauft, bin auch mit verlustig gegangen, wie du sagtest. Habe mich aber in der Zeit, wo sie so leicht im Plus waren, dann mit ein paar Bekannten unterhalten und die haben mir erklärt, was das für eine bahnbrechende Technologie medizinisch ist, die dahinter steht und dass man ganz, ganz viele Krankheiten damit lösen kann und habe mich deswegen entschieden,
hoffentlich
auch Heuschnupfen zu behalten und ich stehe jetzt aber auch an dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob es so klug war und die ganzen Krankheiten lösen andere auch. Und das wird nie wieder was sein, was so um die Welt geht, also was so viele Kunden hat. Da. Und kann auch sein, dass das ein Fehlgriff war.
Ne? Na gut, aber aus Fehlern lernt man.
Man darf nicht vergessen, es gibt ja viele Leute, die, sagen wir mal, wir sprechen jetzt kurz über den Faktor Neid. Ja? Wenn dir irgendwas gut gelungen ist in der Anlage oder irgendeine Firma hoch steht, dann sagt man ja immer, ja, die ist so und so viele Milliarden wert, insbesondere diejenigen, die an das Geld wollen, um damit irgendwelche anderen Dinge zu machen, sei es über Steuern oder irgendwelche anderen Abgaben, dann glauben die ja immer, man könnte diesen kompletten Börsenwert 1:1 verscheuern. Ja? Das ist ja Quatsch. Du brauchst ja für jede Abnahme, wenn du eine Aktie verkaufst, auch jemanden, der willens ist, diesen Preis zu bezahlen. Und wenn jetzt irgendeine Aktie bei Kurs X ist, sagen wir mal 500 Euro.
Das ist die mit Immobilien, das ist das wert, was es einem wert ist. Und nicht,
aber das ist auch das Angebot. Ne? Wenn du jetzt ganz viele Aktien zu diesem Kurs auf den Markt drücken willst, dann sagen die Leute, nee, wieso? Wahrscheinlich sowieso was faul. Wieso verkauft ihr das überhaupt? Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung.
Genau, der Verkauf alleine senkt ja wieder den Wert.
Genau, senkt den Wert. Und das ist also Unsinn. Viele Leute stellen sich ja so vor, eine Börse wäre etwas, wo man oben Geld reinwirft oder Aktien reinwirft und unten kommt Geld raus. Ja? Zu dem Kurs, der da angeschlagen ist, am Automaten oder sowas. Das ist totaler Unsinn. Denn durch dieses Spiel von Angebot und Nachfrage beeinflusst du ja den Kurs und das Geld, das du bekommst, wenn du es verkaufst. Das ist einer der Faktoren, die mir über die Jahrzehnte aufgefallen sind, dass viele Leute das nicht wissen mit diesem ganz einfachen Angebot- und Nachfragespiel und dass man eben auch nicht einfach so damit spielen kann, um selbst vielleicht mit diesem Wert etwas anzufangen. Ja? Also jemandem was abzunehmen. Und zu glauben, man kriegt auch das Geld, was in der Zeitung steht, dafür. Das ist unsinnig.
Warum macht Geld denn eigentlich glücklich?
Geld macht nicht, beruhigt nur.
Doch, auf jeden Fall. Also Geld macht insofern erstmal glücklich, weil es genau Sicherheit verschafft, also Beruhigung, wie du sagst, ganz genau. Ja, Sicherheit verschafft erstmal, dass man sich im Wesentlichen keine Sorgen machen muss und natürlich eine Menge im Alltag sich damit finanzieren lässt. Ja, natürlich kann man auch mit viel Geld unglücklich sein. Also man muss es dann auch schaffen, sein Glück irgendwie hinzukriegen. Aber es ist definitiv leichter, mit Geld glücklich zu sein, als ohne Geld. Und bestimmt ist es auch wieder eine Frage der Extremum oder der sozusagen des Niveaus, auf dem wir uns befinden. Also die Aussage, die ich gerade gemacht habe, würde sagen, die stimmt im normalen Bereich. Wer extrem wenig Geld hat, der ist natürlich extrem unglücklich irgendwie. Und wer extrem reich ist, hat wahrscheinlich auch extrem das Problem, glücklich, dass Geld keine Rolle mehr spielt bei der Frage des Glücklichseins.
Der Nutzenzuwachs.
Sehr schön.
Worauf?
Der fällt.
Grenznutzen.
Also genau. Sparen, was heißt sparen? Also, aber ihr habt Anlagen oder ich ja auch. Aber was ist ein Traum, den du dir mit einem großen Gewinn erfüllen würdest?
Also da habe ich natürlich den Traum, den, glaube ich, viele haben, die halbwegs gut beieinander sind finanziell, dass man seine Rente irgendwie früher starten kann. Ja, dass ich eben nicht bis 70 arbeiten muss, weil ich merke, das Geld reicht danach nicht.
Aber was machst du denn dann den ganzen Tag? Papa Ante Portas.
Ja, genau, richtig.
Ich wohne hier.
Zu Hause meiner Frau auf die Nerven gehen.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich wohne hier, aber doch nicht jetzt.
Wir sind bei einem Angebot.
Doch nicht um diese Zeit.
Wir machen hier unten im Keller einen schönen Raum und hier kann man noch ein bisschen Licht anbringen.
Kann der Moritz sich ausbauen, den Eisenbahnkeller.
Genau.
Nein, also aber du früher aufhören zu arbeiten, aber ansonsten Reisen, Immobilien, was weiß ich, Yacht.
Spielcasino.
Naja, es geht um die ganzen Dinge, die zum Beispiel ehrenamtlich gemacht werden. Ja, es gibt ganz, ganz viele Leute, die in der Rente feststellen, ihnen fehlt da was, wenn sie den Job nicht mehr haben. Und dann fangen sie an, sich nach Ehrenämtern umzugucken und machen irgendwelche Sachen, wo sie einfach merken, andere freuen sich. Ja, also soll ich sagen, ja, also anderen Leuten Freude im Alltag zu bereiten, anderen zu helfen. Ja, und das macht irgendwie glücklich. Das kann man aber erst machen, wenn man selber finanziert ist.
Also ich finde das richtig schön, dass du so einen guten Plan hast. Also das ist ja schon auch ein Lebensplan. Das heißt, du nimmst dein Geld nicht sinnlos dafür, ich sag mal jetzt, keine Ahnung, ein Flugzeug zu kaufen, eine Yacht zu kaufen oder
in der Altstadt über den Tresen zu tragen.
Ja, ganz genau. Also ich finde, das ist dann schon ein guter Grund, genug Geld zu haben, um dann eben Zeit zu haben, anderen zu helfen oder im Prinzip mehr für die Familie da zu sein. Denn
richtig.
Am Ende geht es ja dann um einen Wert oder etwas, was im Leben doch das allerhöchste Gut ist. Wenn ihr es runterbrechen müsst, was ist das höchste Gut?
Zeit.
Und?
Zeit und Gesundheit.
Und?
Liebe, Freunde, Liebe. Familie.
Liebe. Ah.
Und ja, Freizeit natürlich. Es gibt ja auch diese schöne alte Geschichte von dem italienischen Fischer, der in Amalfi am Strand liegt, in der Sonne mit seinem klapprigen Boot, das neben ihm steht. Und da kommt ein amerikanischer Tourist vorbei und meinte, was machen Sie denn hier? Sie könnten doch rausfahren, das Boot erstmal flicken und dann Fische fangen und dann stellen Sie ein paar Fischer ein und dann kaufen Sie sich eine ganze Flotte von Fischern und Fischbooten und sowas. Und Ausrüstung und Netzen und was weiß ich nicht noch alles. Und dann sagt dann der italienische Fischer, ja, und was soll ich dann machen? Ja, dann können Sie den ganzen Tag am Strand liegen. Dann sagt er, wieso mache ich doch jetzt auch schon?
Eben. Manchmal braucht es nicht mehr. Aber das fand ich war jetzt ein ganz gutes Schlusswort.
Ja.
Und lieber Moritz,
möchtest du noch irgendwas sagen?
Nein.
Also ich wollte zu dem Thema Zeit tatsächlich nur ganz kurz noch sagen. Das
aber
ist
nur
in
ganz
der Tat,
kurz, wir haben nämlich keine mehr.
Doch, wir haben noch Zeit. Wir haben vor allen Dingen so lange Zeit, wie dieser Kühlschrank versucht, Wasser zu ziehen. Jetzt ist es vorbei. Ja.
Gut, nein, also Zeit finde ich tatsächlich das Allerwichtigste. Ne? Zeit ist endlich auf dem Planeten und ich möchte ja möglichst viel Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinen Freunden verbringen. Und das ist eigentlich der Wert schlechthin, an dem sich alles bemessen sollte.
Da hat er recht.
Das finde ich gut.
Ein schönes Wort.
Schönes Schlusswort. Lieber Moritz, herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist.
Und wir schauen uns mal wavealert.app
genau.
an.
Genau. Und ich verspreche, ich gelobe hoch und heilig, das will ich eigentlich schon die ganze Zeit machen. Ich werde mir das angucken mit den ETFs, weil ich glaube, es wäre besser, wenn ich das Geld unterm Kopfkissen hervorhole.
Das stimmt.
Und dann erstmal die Hälfte mir
überweist.
Ja, ja, ja. Also, in diesem Sinne, lieber Moritz, vielen, vielen Dank.
Wir stoßen immer an.
Sehr inspirierende Gespräch.
Ja, vielen lieben Dank.
Alles
ja,
Liebe, alles Gute.
Mich. Und bei euch ebenfalls alles Gute und
auf den schnöden Mammon.
Bis bald.
Bis bald.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.